Liebe Geschwister und liebe Freunde, heute Abend möchte ich gerne als Thema einen biblischen Begriff nehmen. Er lautet: Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Viele Menschen in unserer Zeit haben sich schon gefragt, wie ist so etwas möglich? Kann das überhaupt sein, dass Gott vor Grundlegung der Welt die Entwicklung der Menschheit schon gesehen haben kann? Und ist es wahr, ist es tatsächlich so, dass er eine Gruppe bestimmt hat als die Erlösten, als die Erretteten, und gehen die anderen verloren? Welche Richtlinien hat Gott genommen bei dieser Auswahlschar? Das sind alles so Fragen, die einem in der Seelsorge immer wieder entgegentreten. Und ich denke, es ist auch heute im 20. Jahrhundert, in unserer Zeit, eine wichtige, eine aktuelle Frage. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Lasst mich dazu einige wichtige Worte lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, von Vers 6 bis 9. 1. Petrus 2, von Vers 6 bis 9. Darum steht in der Schrift: Siehe da, ich lege einen auserwählten, köstlichen Eckstein in Zion. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubet, ist er köstlich. Den Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses. Denn sie stoßen sich, weil sie an das Wort nicht glauben, wozu sie auch verordnet sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ich lese auch noch Vers 10. Die ihr vormals nicht ein Volk waret, nun aber Gottes Volk seid, und vormals nicht in Gnaden waret, nun aber in Gnaden seid. Ich möchte zu Beginn meiner Ausführungen, liebe Geschwister und liebe Freunde, einen Liedervers zitieren von dem Mann, der mir mit eben seinen Liedern schon sehr zum Segen geworden ist. Es ist Terstegen. Er singt einmal: O Gott, o Geist, o Licht des Lebens, das uns im Todesschatten scheint. Du scheinst und lockst so lang vergebens, weil Finsternis dem Lichte feind. Als Evangelist muss man immer wieder feststellen, dass man sich viel Mühe zwar macht, um gewisse biblische Begriffe und Wahrheiten zu erklären. Man versucht sie darzulegen, man versucht sie plausibel zu machen, in Alltagsbegriffen aus dem menschlichen Leben heraus. Und dann macht man die Beobachtung, dass viele Leute es trotzdem nicht verstehen und nicht begreifen. Manchmal stand ich schon tatsächlich vor der Frage: Wollen die Leute das nicht verstehen oder können sie das tatsächlich nicht verstehen? Ich musste da selber sehr viel lernen, bis ich dann festgestellt habe, es gibt auch einen Gegenspieler Gottes, einer, der die biblische Botschaft, die einfachen biblischen Begriffe einfach verwirren möchte, einen Durcheinanderbringer. Deshalb ist es nötiger denn je, dass wir heute ganz schlicht und einfach und doch mit allem Nachdruck das Evangelium verkündigen. Ich muss ehrlich zugeben, dass mir die Auserwählung lange Zeit ein großes Problem, ein böhmisches Dorf gewesen ist. Und das ist auch nicht verwunderlich. Selbst in theologischen Fachkreisen hat man über die Prädestination, wie sie das nennen, sehr viel diskutiert. Und man ist mit diesem Streit noch gar nicht zu Ende gekommen. Man sieht solche ungeheure Widersprüche in der Auserwählung, dass das nicht so einfach theologisch zu erklären ist. Da ist zum Beispiel auf der einen Seite die Auserwählung, die Vorausbestimmung Gottes und auf der anderen Seite der sogenannte freie Wille des Menschen. Und das kann man einfach nicht auf einen Nenner bringen. Entweder hat Gott eine Schar vor Grundlegung vorausbestimmt zur Seligkeit und sie wird errettet, ist ewig selig und die andere Schar ist eben verloren, für immer verloren. Aber was soll dann der freie Wille des Menschen? Dann nützt doch der freie Wille dem Menschen gar nichts, wenn das Gott von vorher, von Ewigkeit her schon alles bestimmt hat. Oder aber Gott ist in das Bildnis des Menschen hineingeschaffen worden. Er hat einen freien Willen. Er kann selber wählen und entscheiden. Dann gibt es eben so etwas Ähnliches nicht wie eine Vorausbestimmung. Was ist es nun mit dem Auserwähltsein vor Grundlegung der Welt? Denkende Leute haben große Schwierigkeiten mit solchen Fragen. Eins muss doch das andere ausschließen, hat man gesagt. Entweder es gibt eine Vorausbestimmung und dann gibt es keinen freien Willen, oder aber es gibt einen freien Willen, den der Mensch von Gott bekommen hat und es gibt keine Vorausbestimmung. Ich habe angedeutet, mir selber hat das ganz große Schwierigkeiten gemacht. Ich konnte das nicht verstehen und konnte das einfach nicht begreifen. Heute, wenn man mich fragt, kann ich sagen, ist ganz klar, sonnenklar ist mir das geworden. Ich habe diese Probleme nicht mehr. Weißt du, wieso ich sie nicht mehr habe? Weil Gott an mir, in meiner Seele, ein Wunder getan hat. Jawohl, du hast richtig gehört. Ich bin berührt worden durch den Heiligen Geist. Und die Dinge, die mir erkenntnismäßig vorher verschwommen, ja ganz dunkel, unerklärlich gewesen sind, die sind mir plötzlich durch das Wirken des Heiligen Geistes zu einer wunderbaren Klarheit, ja sogar noch mehr, zu einer felsenfesten Gewissheit geworden. Ich singe so gerne mit dem Liederdichter, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. So wahr Gottes Sonne am Himmel dort pranget, so wahr hab ich Sünder Vergebung erlanget. Und ich weiß nun auf einmal ganz gewiss, ich gehöre zur Auswahlschar, zu der Schar, die Gott zur ewigen Seligkeit bestimmt hat. Das wusste ich in dem Augenblick, als der Heilige Geist mich berührt hat. Also man kann das nur empfangen und erleben, wenn man die Salbung empfangen hat. Und wo ich die bekam, da wusste ich, ich bin auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Wie ist das denn nun mit dieser Salbung? Ihr Christen, hat mir mal einer gesagt, ihr redet immer so salbungsvoll. Na, das freut mich, wenn du das sagst, dann weißt du ja, was Salbung ist. Ihr redet immer so salbungsvoll. Ich möchte sehr gerne in der Salbung des Heiligen Geistes reden, in der Inspiration. Ich möchte gerne das, was ich sage, das möchte ich gerne im Auftrage des lebendigen Gottes sagen. Und wenn ich diese Gewähr, diese Gewissheit nicht habe, dann ist es besser, ich bleibe sitzen und rede nicht. Ich will das, was ich sage, mit großer Gewissheit, mit Bestimmtheit sagen können. Heute gibt es so viel Verschwommenes im Christentum, so viel Unsicherheit, so viel Hin und Her, so viel Zank, so viel Streit, so viel Meinungsverschiedenheiten. Wir haben die Salbung, die Wirkung des Heiligen Geistes, ihr Lieben, nötiger denn je. Und ich bin so froh, dass dieser Heilige Geist von Gott ausgegossen ist über alles Fleisch. Und wo Menschen beten, wo Menschen an Jesus Christus glauben, da ist dieser Heilige Geist gegenwärtig. Ich möchte das gerne aber noch näher erklären, wie das ist mit der Wirksamkeit des Heiligen Geistes, mit der plötzlichen Gewissheit, ich bin ein Gotteskind, mit dem plötzlichen Wissen, ich bin auserwählt vor Grundlegung der Welt. Ein Lehrer hatte mich eingeladen in Baden-Württemberg, ich sollte doch eine Jugendfreizeit halten. Diese Jugendfreizeit war für ein Wochenende geplant. Und ich habe mit großer Freude dazu gesagt, weil ich ein brennendes Herz für die Jugend habe. Ich kenne ihre Probleme. Glaubt mir das, ihr Älteren, unsere Jugend in unserer Zeit hat große Probleme und Schwierigkeiten. Man darf das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Wir leben im Endkampf. Es geht in den Endkampf zwischen Licht und Finsternis. Und der Teufel hat ein ganz, ganz großes Interesse, die Jugend, junge Menschen in seinen Bannkreis zu bekommen. Wir haben die Sexwelle, wir haben die Drogenwelle, wir haben die okkulte Welle. Das sind alles Dinge, die in besonderer Weise auf unsere junge Leute niedergekommen ist. Und es ist schwierig, es erfordert viel Geduld, es erfordert viel Gebet, aber auch viel Weisheit, ihr Lieben. Manchmal natürlich auch heilige Entschiedenheit. Gerade in Bezug auf die Jugend, so habe ich mit großer Freude zugesagt und bin mit freudigem Herzen dahingegangen, um den jungen Leuten von dem zu erzählen, von dem zu zeugen, was wir in Jesus Christus haben können, wenn wir wirklich zu ihm gekommen sind, wenn wir der Sünde den Abschied gegeben haben, wenn wir sagen können, sieh, wir wollen, Herr, du weißt, wandeln nur nach deinem Geist. Nichts soll seinem sanften Wehen hemmend mehr im Wege stehen. Wenn wir solche junge Leute hier in unserer Mitte haben, dann freue ich mich von ganzem Herzen. Wenn ein ehrliches, aufrichtiges Verlangen bei ihnen ist, Herr Jesus, ich will dir nachfolgen, da habe ich Hoffnung. Für solche junge Leute habe ich Glaube. Ich fuhr also, wie gesagt, mit großer Freude zu dieser Jugendfreizeit und habe mal wieder eine ganz herbe Enttäuschung besonderer Art erlebt. Als ich dort ankam, hat mich der liebe Lehrer, also ein Pädagoge, ein christlicher Pädagoge, empfangen und hat mir mitgeteilt, Bruder Wegner, überraschenderweise haben wir noch einen Besuch bekommen. Und zwar einen Doktor der Jura, ein gläubiger Mann. Und er predigt auch das Evangelium. Und jetzt haben wir gedacht, dass ihr gleich die erste Stunde miteinander halten werdet. Jetzt weiß ich nicht, liebe Zuhörer, ob ihr euch jetzt so richtig in meine Situation hineinfühlen könnt. Ich bin ein totaler Laie. Ich dachte und empfand in dem Augenblick in meinem Herzen, das ist doch eigentlich auch unklug, mich da mit einem Akademiker da zusammenspannen, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Der Mann, der hat doch einen ungeheuren Wortschatz, der wiederholt sich doch nicht so oft wie ich. Und dann hat er womöglich viele Fremdworte und hat einen ganz anderen Vortragsstil als ich. Also da werde ich ganz schlecht abschneiden. Und ich habe dann auch dem Bruder gesagt, du hör einmal, also mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn dieser Doktorbruder da die ganze Versammlung übernehmen würde. Ich fühle mich da ein ganz klein wenig unsicher. Nein, da gibt's gar keine Diskussion, hat er mir erklärt. Es wurde beschlossen, du hältst die Jugendfreizeit und er hält die erste Versammlung eben miteinander. Zuerst sprichst du und dann wird dieser Bruder reden. Ach, wäre ich doch eine Maus gewesen und hätte ganz schnell ein Loch gefunden. Mir ist das Herz in die Hosentasche gefallen. Ich hatte plötzlich Hemmungen. Ich will das ganz offen und frei hier aussprechen. Weißt du, man ist ja manchmal so begeistert, wenn es auf nichts ankommt. Da platzt man beinahe vor lauter Begeisterung. Und dann, wenn es aber drauf ankommt, also wenn die Straße holprig wird, um in den Ausführungen gestern Abend zu sprechen, wenn es wirklich schwierig wird, wenn man Gegenwind bekommt, dann auf einmal merkt man, wie man doch Mensch ist. Und gerade da braucht man die Hilfe von oben. Und da hat der Herr Jesus seinen Jüngern eine ungeheure Verheißung gegeben. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst, ob du die schon erlebt hast. Wenn sie euch vor ihre Rathäuser führen werden, da zu den intelligenten Leuten, zu den Akademikern, dann sollt ihr euch nicht sorgen, was ihr reden werdet, denn eures Vaters Geist wird es euch 14 Tage vorher geben. Nein, zur selben Stunde. Und darüber bin ich so froh, dass wir diesen Heiligen Geist haben. Also da bin ich wirklich glücklich darüber, dass ich das weiß. Jesus ist hier, da bin ich nie alleine. Es gibt ja Leute, die sind alleine unter Tausenden von anderen Menschen, einsam und alleine. Und da gibt es Leute, wenn die ganz alleine sind, dann sind sie doch nicht alleine, weil Jesus bei ihnen ist. Und so einer darf ich sein, weißt du warum? Weil ich eben einer bin, der auserwählt ist vor Grundlegung der Welt. Du, das gibt Freude, das gibt Sinn fürs Leben. Ich freue mich so richtig zu leben. Früher, wo ich noch ungläubig war und meine Oma immer so gebetet hat, ach, habe ich gesagt, na, wenn ich mal so alt bin, dann werde ich auch fromm. Nicht wahr, das gehört sich da ein bisschen so. Nein, es ist aber früher geworden. Mit 17 Jahren hat mich der Herr Jesus rumgekriegt, da hat er mich einfach gepackt. Ich hatte mich zum Tanzkurs angemeldet, weil ich damals meinte, ein junger Mann, der nicht tanzen könne, würde keine Frau bekommen. Und da trat Jesus in mein Leben hinein. Weißt du, was der zu mir gesagt hat? Mein lieber Junge, komm einmal zu mir. Ich habe etwas ganz anderes für dich, als um die eigene Achse zu drehen. Ich habe etwas viel Größeres für dich. Und ich hatte noch nicht eine einzige Tanzstunde gemacht. Ich hatte mich nur angemeldet. Und dann hat mich der Herr Jesus herübergeholt. Und ich habe dann doch eine Frau bekommen, eine gute und eine schöne noch dazu. Also ich bin so froh, dass ein geisterfüllter Mensch kein Schaumschläger ist. Kein Mensch mit einem künstlichen Heiligenschein, ungenießbar für seine ganze Umgebung. Ich sage immer, ein geisterfüllter Mensch, das ist eine ganz natürliche, einfache Sache. Da ist man einfach glücklich, da ist man froh. Trotz seinen Problemen, die man hat, trotz der Schwiegermutter, trotz dem komischen Chef, trotz den bösen Nachbarsleuten, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben manches Mal singt. Das ist aber gut, da muss man aufpassen bei euch, da wird man ja schwer korrigiert. Also alle Zeit singt. Mir ist schlecht, ich bin krank, ich hab nicht genug Geld. Ist das Lied? Nein, mir ist's wohl in dem Herrn. Wüssten's doch die Leute, wie schön's beim Heiland ist. Sicher würde mancher heute noch ein Christ, aber da brauchst du die Salbung und die kriegst du nicht in der katholischen Kirche, nicht einmal in der Pfingstbewegung. Ja, es tut mir sehr leid. Aber alles aus Liebe, die kriegst du bei Jesus. Und wenn du mit deinen Sünden, mit deinem verbogenen, verpfuschten Leben zu Jesus kommst, dann kriegst du die Gewissheit und dann weißt du auf einmal, Lob und Dank, ich bin auserwählt vor Grundlegung der Welt. Aber ihr wollt ja wissen, wie das da mit dem Doktor der Jura und mit diesem einfachen Zeugen Jesu ausgegangen ist. Das hat mich in Not getrieben, kann ich euch sagen. Und da sangen die jungen Leute recht viel. Es war viel Singen auf dem Programm und das war mir recht. Und ich dachte, hoffentlich singen die noch recht lange, damit ich nicht da so schnell drankomme. Mir war das Herz tatsächlich in die Hosentasche gefallen. Und da betete ich, sagte, Herr Jesus, hilf mir. Also Jetzt brauche ich wieder deine Hilfe. Du siehst, ich habe einfach Hemmung in diesem klugen Mann gegenüber. Und du, da ist etwas passiert. Da wurde ich berührt vom Heiligen Geist. Ich weiß, das sind viele da, die kennen das. Und da hat dieser Heilige Geist mit Flammenschrift einen Liedervers, das so in mein Herz so hineingebrannt. Kennst du das Brennen des Heiligen Geistes? Die Emmausjünger sagten doch, brannte nicht unser Herz, da er mit uns redete. Oh, die Gegenwart Jesu ist etwas Gewaltiges, was Herrliches. Und dieser Vers, der lautete, es war ein Vers vom Thron Gottes. Dort ist jene unzählbare Schar, die entflammt durch den Heiligen Geist in Anbetung vor Gottes Altar seine Liebe im Sohne hochpreist. Ich musste immer an die Schar dort denken, die entflammt ist vom Heiligen Geist, wie sie Jesus preisen. Nicht eine Zigarette anbieten, nicht ein Auto loben, weder den Audi noch einen Mercedes noch irgendetwas, sondern Jesus rühmen, den Heiland groß machen. Oh, da war ich so erquickt, ich war wie vor dem Throne Gottes und da höre ich aus weiter Ferne und jetzt wird unser Bruder Wegner zu uns reden. Ach ja, freilich, ich war ja noch hier auf der Erde, das war in einem Wald und dieser Bruder, dieser Doktor, der Jura, der war ja auch noch neben mir. Aber jetzt war ich frisch vom Throne Gottes gekommen, so richtig gestärkt und ich spritzte da nach vorne und erzählte denen ganz programmlos, wie schön es einmal beim Heiland sein wird. Oh, wie dort Einheit sein wird. Sogar im Liede wird man das merken. Da piepst keiner, da gibt's einen gewaltigen Gesang. Das wird rauschen und das wird gewaltig sein. Dort wird's tönen, bei dem Krönen. Gott ist's, der es schafft. Und ich war so in Fahrt gekommen, mir war so warm geworden. Ich merkte, der Heilige Geist benützt mich einfach. Ich bin nur ein Kanal gewesen und da floss die Herrlichkeit Gottes durch mich. Und die Ohren hingen nur so an meinem Munde. Und ich hatte gerade noch Mühe, meine halbe Stunde einzuhalten. Ich konnte noch rechtzeitig bremsen. Und habe ich mich gesetzt. Und jetzt kam dieser Doktor der Jura dran. Und er ging dann nach vorne, hat seinen Zettel aus der Tasche genommen und fing da an zu blättern. Und dann sagte er, also, meine lieben Freunde, wenn ich ganz, ganz ehrlich sein soll, dann muss ich euch gestehen, dass mein Programm, das ich mir da einige Tage vorher so zurechtgearbeitet habe, gar nicht in die Situation da hineinpasst. Und ich fand das, was wir gehört haben, so wunderbar. Und ihr seid bestimmt mit mir einverstanden, wenn ich mich jetzt wieder hinsetze und den jungen Mann von vorhin bitte, er möchte doch weitermachen. So hat mir der Herr Jesus geholfen, also einem Akademiker gegenüber. Sollte natürlich Akademiker jetzt in unserer Mitte sein, wir wollen sie nicht deprimieren. Wir wissen, dass auch solche Leute in die Fänge des Heilandes geraten. Ich komme in ein manches Haus, das einem Akademiker gehört, und ich verkündige dort den Herrn Jesus mit seinem wunderbaren Evangelium. Was ich aber sagen möchte, die Salbung des Heiligen Geistes gibt uns die Gewissheit. In ihm sind wir auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wir werden nicht auserwählt durch die Mitgliedschaft zu irgendeiner Konfession. Wir werden nicht auserwählt, indem wir Theologie studieren. Wir werden nicht auserwählt, indem wir bestimmte gute Werke vollbringen. Wir werden nicht auserwählt, indem wir aktiv werden fürs Reich Gottes. Wir werden auserwählt ganz alleine in Jesus Christus. Lieber Zuhörer, deshalb muss ich dich fragen, bist du zu Jesus gekommen, ganz persönlich und bewusst? Bist du auf deine Knie gegangen? Ich musste zu einer Gruppe von Studenten vor einiger Zeit sagen, so wie ihr das macht, werdet ihr das wahre Leben in Gott nie, gar nie empfangen. Wenn ihr nicht so viel Demut habt und auf die Knie geht und zu Jesus betet, diskutieren könnt ihr noch 100 Jahre, da werdet ihr das nie erleben.
komm zum Kreuz mit deinen Lasten, müder Pilger du, an dem Kreuz, da kannst du rasten, da ist Ruh. Ich weiß, der Herr Jesus ist jetzt da. Ich weiß, er geht durch die Reihen, er wirkt an deinem Herzen, er zieht mit Seilen der Liebe, nicht hin zu einer Konfession, sondern zu sich zieht er. Und wenn du kommst und deine Sünden da abladest, dann wirst du berührt werden vom Heiligen Geist. Du bekommst Heilsgewissheit und weißt auf einmal, ich bin auserwählt vor Grundlegung der Welt. Ich las vor einiger Zeit in dem Buch einer Frau, seine bekannte christliche Persönlichkeit. Ich nenne sie eine bewährte Frau. Es gibt viele Namenchristen, es gibt viele Mitläufer, es gibt viele fromme Eiferer, aber wenig bewährte Christen. Und das war eine bewährte Christin. Die ging durch Leiden, in Leiden war die bewährt. Sie hatte durchgehalten im Glauben. Sie ist Corrie ten Boom. Und die hat das in so feiner Weise erklärt, was ich euch nun versuche, hier klar zu machen. Sie sprach auf den Philippinen vor einer Gruppe von Studenten und kam so beiläufig auf die Auserwählung zu sprechen. Und prompt hat man ihr nachher die Frage serviert, ja sagen Sie uns doch mal bitte, wie ist es mit dieser Auserwählung vor Grundlegung der Welt und mit dem freien Willen? Das kann doch nicht sein. Wie ist das? Erklären Sie uns das. Und dann hat die das auf eine ganz simple, einfache, aber wunderbare Weise erklärt. Sie sagte, ich war in einem Hause zu Gast. Und da hat mich der Gastgeber durch sein Haus geführt. So wurde ich auf ein Zimmer zugeführt und sollte durch eine Türe hindurchgehen. Und über dieser Türe, da stand geschrieben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Türe ist nicht die katholische Kirche, nicht die protestantische Kirche, nicht die Pfingstbewegung. Die Türe sind nicht geistliche Gaben, sondern die Türe ist Jesus. Und wer durch diese Türe hindurchgegangen ist, ist eingedrungen in die Hausgemeinschaft mit Gott. Und dann sagt Schwester Corrie ten Boom, als ich durch die Türe hindurchgegangen war, da drehte ich mich um und da stand wieder etwas über der Tür. Weißt du, was darüber stand? Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Die Auserwählung kann man nicht begreifen, kann man mit theologischer Argumentation nicht darlegen. Die Auserwählung ist nur in Jesus Christus. Nur wer durch die Türe hindurchgegangen ist, der weiß auf einmal, ich bin auserwählt. Könnt ihr verstehen, dass ich so froh bin, dass ich so glücklich bin? Ich weiß, ich gehöre zur oberen Schar. Ich weiß, ich bin ein Glied am Leibe Jesu. Ich weiß, dass sein Geist auf mich gekommen ist. Ich weiß, dass mein Leben nicht mehr mir gehört. Ich kann mit meinem Leben nicht mehr machen, was ich will. Ich habe es ganz bewusst ihm, meinem Gott, übergeben und habe gesagt, mach du mit meinem Leben, was du willst. Und wenn ich Pläne mit mir haben sollte, dann genehmige ich es dir, zerschlage sie. Und das hat Gott tatsächlich in meinem Leben gemacht. Er hat es gründlich gemacht. Und ich bin glücklich und froh darüber. Weißt du warum? Weil er einen besseren Plan hat für mich, als ich einen gehabt habe. Du, Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott möchte mit dir etwas tun und du kannst dich ihm anvertrauen, von ganzem Herzen anvertrauen. Aber du musst durch diese Türe hindurchgegangen sein. Apropos Türe, ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe Versammlungen erlebt, da merkte ich einfach, dass Jesus die Ewigkeitstüre da gewesen ist. Und ich merkte auch, wie der Heilige Geist die Herzen gezogen hat. Sie sollten durch die Türe hindurchgehen. Aber viele gehen nur bis zur Türe. Ich habe sogar einige getroffen, die standen schon in der Türe drin und sie empfanden und merkten, welch wunderbare himmlischer Odem, welch wunderbare Himmelsluft durch diese Türe herausweht. Ich glaube, dass heute Abend durch die Türe, durch Jesus Christus, eine wunderbare himmlische Atmosphäre jetzt in diese Versammlung hineinweht. Aber es nützt dir nichts, wenn du diese Himmelsluft auch geschmeckt hast. Du musst durch die Türe hindurchgehen. Hand aufs Herz, ist jeder hier in diesem Gotteshaus schon durch diese Türe so richtig bewusst hindurchgegangen? Macht's nicht so wie jene schwäbische Oma, das muss ich euch auch noch erzählen. Das war gleich nach dem Krieg. Ihr wisst doch, da war es eine schwierige Zeit, man konnte nichts kaufen und die Züge gingen so schlecht. Nun war in unserer Nachbarstadt Evangelisation, ich war damals mit dabei, aber noch einer, der vor der Türe stand, der noch nicht hindurchgegangen war. Und da hat an einem Abend der Evangelist etwas länger gepredigt. Und der Raum, der war gerammelt voll. Die Leute standen noch. Da gab's nicht genug Sitzplätze. So nach der Not des Krieges, da war so ein richtiges inneres Bedürfnis nach dem Evangelium. Und als er geendet hatte endlich, da stand so eine Oma vor dem Evangelisten und sagt, ja, was mache ich jetzt? Sie haben heute zu lange gesprochen, mein letzter Zug ist raus. Wie komme ich jetzt nach Hause? Ich bin eine alte Frau. Ich wäre gerne raus, aber da war es so voll, das war nicht möglich. Ja, wo wollen Sie denn hin? Ja, dann nennt sie den Ort. Na, sagt der Evangelist, da fahre ich allerdings auch durch, aber mit dem Motorrad. Ich weiß nun nicht, ob Sie, liebe Oma, da auf das Motorrad sitzen wollen. Na, die Oma guckt sich das Vehikel da so unternehmungslustig an und sagt, ja, warum denn eigentlich nicht? Na, also, wenn du's wagst, dann nehme ich dich mit, da stelle ich dich dann wieder runter an deinem Ort. Die Brüder, die noch da waren, halfen dann der Oma auf den Sozius und man hat ihr erklärt, hier bitte fest anfassen und nicht mehr loslassen, also festhalten. Und das tat sie auch. Und brrrr, der Evangelist fuhr los. Ab und zu hat er pflichtbewusst nach hinten geschaut, ob die Oma noch da drauf sitzt. Aber die hat sich ganz wacker da am Griff gehalten. Und wo sie dann am Ort angelangt sind, dann half er ihr runter und sagt, also, meine Hochachtung, das muss ich sagen, also du bist tapfer. Wie alt bist du denn? Ich bin 70 Jahre alt, sagt sie. Und wie lange gehst du schon in die Gemeinschaft da? Nicht in diese, aber in die gleiche in unserem Ort hier. 30 Jahre kommt stolz von ihren Lippen. Und dann kommt die dritte Frage. Hast du dein Herz auch schon dem Heiland geschenkt? Ha, nein, das noch nicht. Stellt euch vor, 30 Jahre in eine christliche Gemeinschaft gelaufen und noch nicht durch die Türe hindurchgegangen zu sein. Ich pflege zu beten, Herr Jesus, ich bitte dich, hilf mir. Schenk mir so vielen himmlischen Druck, göttlichen Druck deiner Liebe, dass es keiner aushält in meiner Nähe, der noch nicht durch die Türe hindurchgegangen ist. Es gibt ein zu spät. Weißt du, heute Abend steht die Türe noch auf. Bist du bereit, durch diese Türe hindurchzugehen? Einen anderen Weg gibt's nicht. Es ist total sinnlos, mit jemand über die Auserwählung zu diskutieren, der nicht durch die Türe eingegangen ist. Ich bin von der vielen Diskutiererei abgekommen, das sage ich euch ganz offen und ehrlich. Wisst ihr warum? Ich habe schon Diskussionen geführt, ganze Nächte hindurch. Ich bin schwer geschlagen am nächsten Tag herumgelaufen. Und was denkst du, was dabei herausgeschaut hat? Gar nichts. Es ist sinnlos zu diskutieren über solche Fragen, wenn man nicht durch die Türe hindurchgegangen ist. Und wenn es in unseren Gemeinschaften und Kirchen nur lauter solche Mitglieder wären, die alle durch die Türe hindurchgegangen sind,
Du, dann hätte das Christentum ein ganz anderes Zeugnis, eine ganz andere Durchschlagskraft.
Ja, dann hätte der Herr Philosoph nicht sagen dürfen. An Gott glauben? Nee, nee, Erlöster müssten die Christen aussehen. Traurig aber war, was der Mann gesagt hat. Deshalb noch einmal. Ich richte einen Appell an jede Person heute Abend in diesem Gotteshaus. Bist du schon durch die Türe hindurchgegangen? Wenn nicht, du hast heute Abend Gelegenheit. Lasst mich noch eins hinzufügen, das so wichtig ist. Ich sprach auserwählt, wann? Vor Grundlegung der Welt. Auserwählt wie? Durch Jesus Christus. Indem man durch die Türe hindurch geht, indem man berührt wird durch den Heiligen Geist. Und jetzt noch eins, auserwählt wozu? Nach einem Zeltvortrag hatte ein junger Mann gesagt, ja, ihr Christen, ihr seid schon solche Schlaumeier. Ihr versprecht uns einen Himmel, damit wir hier auf Erden recht brav sein sollen und nichts anstellen. Und nachher gibt's gar keinen. Ihr seid schon solche Schlaumeier. Nee, sag ich, junger Mann, Sie sind auf dem Holzweg. Nein, 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 wir versprechen keinen Himmel nach dem Tode. Wir versprechen einen Himmel schon hier. Es ist so herrlich, mit Jesus zu gehen. Wie es heißt in einem Liederverse wieder, drum blick ich nur auf ihn. O seliger Gewinn, mein Jesus liebt mich ganz gewiss. Das ist jetzt schon mein Paradies. Deshalb spiele ich auch nicht im Toto, ich habe meinen Gewinn schon weg. Einen ganz seligen, wunderbaren Gewinn. Ich habe ein so reiches, zufriedenes Leben mit Jesus Christus. So viel innere Freude, solch eine Gelassenheit. Ach, wie bin ich so froh und glücklich. Menschlich gesehen habe ich es nicht schön. Ich führe ein unnatürliches Leben. Ich weiß nicht, ob 4 oder 5 da sind, die auf Ehe und Familie ständig verzichten könnten. Gott fordert von mir große Opfer, aber je mehr er von mir verlangt, je mehr gibt er mir. Und es ist so herrlich, mit Jesus zu gehen. Ich habe Himmel hier auf dieser Erde. Wozu also auserwählt? Wir lasen hier 2 wunderbare Dinge. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Ihr, die ihr mit dem Felsen in Berührung gekommen seid, mit dem Stein, mit dem köstlichen Stein, den Gott in Zion im Volk Israel gelegt hat. Das königliche Priestertum. Wozu sind wir berufen? Ein königliches Priestertum zu sein. Du, da gibt's Adelige, sag ich dir, die führen ein Leben voller Unzucht, voller Unglück. Es gibt Adelige, du, die sind geadelt vom Himmel her, die sind in der Hochschule des Himmels, die genießen eine Ausbildung, einzigartig. Das sind die Persönlichkeiten, das sind geistliche Menschen, von ihnen geht ein Einfluss aus. Warum? Weil der Heilige Geist auf ihrem Leben ruht. Solche Leute sind das. Willst du so eine Persönlichkeit werden? Der Weg dazu, zu dieser himmlischen Hochschule, der geht über diese offene Tür, die heute Abend vor dir steht. Aber macht's nicht so wie ich. Ich hatte das ganz falsch gemacht. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich auch meine Fehler nenne. Ich möchte nicht, dass irgendjemand von mir ein falsches Bild bekommt. Wenn ich sage, oh, ich bin so froh, dass der Heilige Geist auf mir ist, dann will ich damit sagen, ich bin noch nicht fertig. Wenn ich fertig sein werde, vollendet bin, oh, da wird das noch schöner sein. Ich merke, dass ich Mensch bin, trotz allem. Aber mein Glaube an Jesus und die Gegenwart Gottes ist eine so wunderbare, erquickliche Sache. Ich hatte das also zuerst falsch gemacht. König, ja, das wollte ich sein. Die anderen so ein klein wenig dirigieren, weißt du, so bestimmen, ihnen so kommandieren. Ja, da wollte ich schon gerne König sein. Das habe ich gut verstanden, den anderen zu befehlen. Und wenn sie das nicht taten, dann habe ich ihnen eine saftige Moralpredigt gehalten, eine fromme noch dazu. Und priesterlich war ich auch, mit mir selber. Ich habe ein Mitleid mit mir entwickelt, das war staunenswert. Wenn mich jemand gekränkt hat, oh, da hatte ich ein Mitgefühl mit mir. Ich habe mich in meine Schmollecke zurückgezogen und habe mir passende Bibelverse herbeigeholt. Ja, ja, der Gerechte muss viel leiden. Und dann habe ich mir ausgemalt, wie Gott diese bösen Menschen um mich herum, die mich so verkennen, mich nicht genug achten, wie er die schon zurechtbringen wird. Da wird ihnen schon so ein kleines Erdbeben schicken. Und dann, wenn sie zurechtgerüttelt sind, dann werden sie weinend kommen. Bruder Wegner, wir haben dich so verkannt. Wir wussten ja gar nicht, was du für ein feiner Kerl bist. Kannst du uns das vergeben? Und dann würde ich mich so weiden, wenn sie das einsehen würden. Ich war also schon priesterlich. Aber Verkehr, das ist rumgedreht. Du sollst König sein über deine Zunge. Ja, hast du schon vom christlichen Waldbrand gehört? Lies mal im Jakobusbrief. Der kann dir das erklären. Was die alte Zunge anrichtet, das ist viel verheerender, als was die neue Zunge anrichtet. Das ist schrecklich, sage ich dir. Ja, König sein über deinen Gaumen. Ja, du Pralinenchrist, du Schnapstrinker, du Kaffeetante. Was es da alles so gibt. Na, das wird ja immer schlimmer mit dem Bruder Wegner. Aber sag doch bitte nicht, der Bruder Wegner hätte uns das Kaffeetrinken verboten. Aber da gibt's Leute, die trinken von morgens bis abends Bohnenkaffee und dann sind sie so aufgeregt. Wie hatte mir ein Bruder im Osten gesagt, Bruder Wegner, das ist ja Türkengift. Von da soll der Bohnenkaffee herkommen. Na, ich trinke schon, wenn ich mal zu Besuch bei dir bin, ich trinke schon morgens ein, zwei Tassen Bohnenkaffee. Aber weißt du, sich in Zucht halten und dann die Augen in Zucht halten, das ist eine feine Sache. Nicht Gesetz! Nein, 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 nein. Weh den Gesetzespredigern. Weh denen, die anderen Gesetz predigen und es dann selber so gar nicht halten. Aber die Zucht des Heiligen Geistes, das wahre Königtum, ein wirklicher Himmelskönig ist einer, der nicht nur vom Heiligen Geist redet, sich auch vom Heiligen Geist in Zucht nehmen lässt. Bis hinein in die Gedankenwelt. In der Welt sind die Gedanken ja zollfrei, bei mir nicht. Ich bin so froh für das tiefe Hineinwirken des Heiligen Geistes in meine Gefühls- und Gedankenwelt. Das ist mir eine so große Hilfe, eine Wohltat. Ich wäre ja mit meinen Gefühlen, mit meinen Empfindungen nicht fertig. Wie oft waren die durcheinander geraten? Aber seit der Heilige Geist mich in Zucht nimmt, priesterlich mit anderen sein, den anderen verstehen, nicht lieblos kritisieren, nicht afterreden. Wir leben in einer wunderbaren Schule. Bist du durch die Türe hindurchgegangen? Dazu bist du auserwählt. Denn wir lernen hier auf dieser Erde ungeheuer wichtige Dinge. Wer diese Voraussetzungen, die er hier haben kann, in der Schule unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes nicht hat, ihr Lieben, und geht in die Ewigkeit hinüber, der wird es einmal sehr, sehr bedauern. Du wirst es sehr, sehr bedauern, jene Augenblicke, wo Jesus als offene Türe vor dir stand und du bist nicht hineingegangen, dann wirst du das Geheimnis der Auserwählung nie ergründen und nie begreifen können. Lass dir das doch bitte von jemand sagen, der das erlebt hat, nicht der studiert hat darüber, der es persönlich erlebt und erfahren hat. Und darüber bin ich so froh, dieses Zeugnis kann mir niemand nehmen hier auf dieser Erde. Es glänzet der Christen inwendiges Leben, obgleich sie von außen die Sonne verbrannt, was ihnen der König des Himmels gegeben, ist niemand als ihnen nur selber bekannt. Ein wahres Gotteskind weiß, was es hat, auch wenn es noch von Fehler übersät ist.
Ich persönlich erhebe nie und nimmer den Anspruch, perfekt zu sein. Ich bin ein Mensch wie jeder andere. Aber das, was Jesus mir gegeben hat, das ist vollkommen, das ist echt. Das ist tadellos, so wunderbar. Nichts auf dieser Erde ist zu vergleichen mit dem, was Jesus mir gegeben hat. Hast du's oder bist du nur ein Mitläufer, ein Eiferer, bei dem der Schaum bald vergeht? Bist du wirklich durch die Türe? Ist der Heilige Geist dein Zuchtmeister, nicht der dich schikaniert, sondern dich in Zucht nimmt? Gott helfe uns. Amen. Wir wollen stille werden zum Gebet. Wir bleiben sitzen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt gegenwärtig bist in dieser Kirche. Ich danke dir, dass du vor jedem Einzelnen stehst und dass du mit deinen Augen, die wie Feuerflammen sind, in das Herz eines jeden hineinsiehst. Du bist nicht gekommen, uns zu verdammen, sondern um uns zu helfen, um uns zu retten, um uns zurechtzubringen, um unserem Leben einen tiefen, echten Sinn zu geben. Geh nun durch die Reihen, ich bitte dich. Und wirke du an den Herzen. Und wenn jemand noch nicht durchgegangen ist durch diese Türe, hilf ihm, heute Abend zurechtkommen. Hilf ihm, diesen Schritt zu wagen. Amen. Wir halten unsere Häupter geneigt. Bitte niemand schaut umher. Mir ist es innerlich so, als sollte ich Gelegenheit geben, durch diese Türe hindurchzugehen. Wir wollen das ganz einfältig und unkompliziert tun. Es geht hier nicht um Mitgliedschaft, das will ich ausdrücklich sagen. Es geht hier nicht um eine Schau. Es geht hier ganz persönlich um deine Seele. Jesus steht vor dir, streckt dir seine Hand entgegen. Und du sollst in diese dargebotene Hand einschlagen und sagen, Herr Jesus, ich komme, so wie ich bin. Ich kann mich nicht anders machen, aber ich komme. Wenn jemand da ist, der sagen möchte, ich komme zu dir, Herr Jesus, dann hebe erst einen Augenblick seine rechte Hand hoch. Dankeschön. Ist noch jemand da? Wer möchte seine rechte Hand hochhalten? Dankeschön. Man kann die Hand wieder runter tun. Wer möchte noch seine Hand hochhalten? Es ist nur eine Möglichkeit. Wer möchte sagen, ich komme, wie ich bin? Halte einen Augenblick deine Hand hoch. Dankeschön. Dankeschön. Ist noch jemand hier? Wer möchte sagen, ich komme, so wie ich bin? Dankeschön. Wer möchte noch kommen? Herr Jesus ist hier. Es sind ganz wichtige Augenblicke. Ich frage noch einmal, die Zeit geht so schnell dahin. Wer möchte sagen, Herr Jesus, Dankeschön? Wer möchte sagen, Herr Jesus, ich komme?